Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Friederike Fabritius. Friederike ist Neurowissenschaftlerin und Vorreiterin auf dem Gebiet der Neuroleadership. Sie ist Alumna von McKinsey und dem Max-Planck-Institut für Hirnforschung und Mitglied des gesellschaftspolitischen Beirats der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, ACATEC. Sie ist die Wall Street Journal Bestseller-Autorin von Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Der englische Titel vom Buch ist The Brain-Friendly Workplace. Und sie ist und auch von dem preisgekrönten Buch Neurohack. Friederike spricht 6 Sprachen fließend und hat bereits Keynotes vor Führungskräften aus über 164 Ländern gehalten. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, nicht nur besser zu arbeiten, sondern mit Hilfe der Neurowissenschaften auch ein glücklicheres Leben zu führen. Friederike hat an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und an der Uppsala-Universität in Schweden Psychologie, danach an der Università degli Studi di Milano Bicocca Neuropsychologie studiert. Selbst beschrieb sie sich einmal, so am Anfang von ihrem Beruf, als Cinderella mit Laptop. Aber neben ihrem beeindruckenden Arbeit ist Friederike heute die Frau, die die Promi-Klatsch-Zeitschriften dann auch liebt. Und wer etwas genau wissen will über die Kardashians, der sollte dann Friederike fragen, weil die ist genau die richtige Person. Ich sage mal, also herzlich willkommen, liebe Friederike.
Ich danke euch beiden für die Einladung. Dankeschön.
Friederike, wir haben ja auch mitbekommen, du magst ja auch Sensationen. Und du magst auch ganz gerne ein bisschen gefordert werden in deinen Gesprächen. Deswegen die erste Frage, die Neurowissenschaftlerin, die Klatschzeitschriften liebt, New Work neu definiert, da kennt man Kim Kardashian, glaube ich, eher unter New Workout als New Work. Aber wir haben ein bisschen tiefer gebohrt und wir haben herausgefunden, dass sie Frauen rät, aufzustehen und zu arbeiten und sich mit Menschen zu umgeben, die wirklich arbeiten wollen. Wäre es denkbar, dass die Kardashians in irgendeiner Form von New Work und digitaler Transformation deiner Meinung nach Role Models sein könnten?
Also ich finde die Kardashians fantastisch. Also wenn man mal schaut, wie erfolgreich sie sind, wie viele Leute ihnen folgen, wie viele Produkte sie schon irgendwie gelauncht haben. Das ist ein unglaubliches Imperium, was sie da aufgebaut haben. Und ich glaube, das läuft auch schon ziemlich digital, weil ich glaube nicht, dass Kylie Jenner da irgendwie noch im Labor steht und irgendwie die Cremetöpfe zusammenrührt, sondern die haben das schon ziemlich gut digitalisiert. Also ich finde sie ziemliche Role Models, einfach mit der Reichweite, die sie haben und mit den vielen Menschen, die sie entertainen. Ich schaue nicht unbedingt die Show, aber ich lese immer gerne so im People Magazine oder so, was sie gerade wieder, ich meine, es wird nie langweilig, das muss man wirklich auf den Punkt bringen. Ich finde, das haben sie perfektioniert und im Grunde genommen erreichen sie ja die ganzen Menschen auch über digitale Wege.
Also, Friederike, nie langweilig ist vielleicht auch so ein Thema in deinem Leben. Wir haben auch gelesen, 5 Kinder hast du, ist das richtig?
Das ist richtig. die halten mich auf Trab. Das ist auch sehr schön. Also, ich persönlich wollte immer viele Kinder. Ich hatte jetzt nicht das Ziel mit den 5 Kindern. Aber als ich meinen Mann kennengelernt hatte, haben wir immer nach jedem Kind so das Gefühl gehabt, es sind zu wenige. Und es ist einfach schön, weil sie auch sich miteinander beschäftigen. Und auch, jetzt haben wir auch noch einen kleinen Hund. Also wir haben jetzt quasi sozusagen noch ein Baby dazu bekommen. Und es ist wirklich nie langweilig. Also das kann ich unterschreiben.
Hast du auch viel in der Gehirnforschung gemacht, wenn man 5 Kinder hat? Sind das 5 verschiedene Gehirne oder merkt man so ein bisschen Genpool beim Gehirn?
Es sind 5 unterschiedliche Gehirne. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich möchte jetzt nicht sozusagen, ich könnte jetzt quasi zu jedem meiner Kinder was sagen, wie sie so sind, aber es sind wirklich Persönlichkeitseigenschaften, die man schon sehr früh erkennt und die ich, glaube ich, auch nicht irgendwie beeinflussen könnte. Also eins meiner Kinder ist zum Beispiel total ehrgeizig und motiviert. Das könnte ich diesem Kind zum Beispiel nicht abgewöhnen, ja, selbst wenn ich es irgendwie wollte. Ein anderes Kind von mir hasst Wettbewerbe und macht aber gerne alles alleine und quasi so im eigenen Takt. Das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht ändern können. Möchte ich auch gar nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass selbst wenn man so einen gewissen Genpool hat, ist doch jedes Kind anders und braucht eine andere Förderung und braucht andere Dinge. Ich glaube, was sie alle brauchen, sind Liebe und Aufmerksamkeit. Aber es sind schon 5 sehr verschiedene Gehirne. Und das ist auch einfach so der Spaß daran. Also es ist wirklich nie langweilig. Ja.
Liebe Friederike, lass uns mal von deiner Familie in die Wirtschaftswelt springen. Seit vielen Jahren begleitet uns der Begriff der New Work, ein blumiger Begriff, der auch in ganz unterschiedlichen Schattierungen genutzt wird. Aus meiner Sicht nicht immer unbedingt sinnvoll und auch valide. Wie stehst du zu diesem Begriff New Work? Was ist deine Essenz, bevor wir da dann auch noch stärker mal in die Gehirnthematik eingehen?
Für mich ist New Work, dass man wirklich effizient arbeitet, statt nur so zu tun. Also im Grunde genommen, dass man schaut, was funktioniert wirklich und dass man nicht Dinge tut, nur weil man sie schon immer so gemacht hat. Ich glaube, dass New Work auch den Anspruch hat, ein bisschen Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration zu erzielen, dass man quasi nicht nur arbeitet, sondern auch noch sein Leben genießen kann und seine Gesundheit erhält. Ich habe mich nie großartig mit diesem Buzzword quasi beschäftigt, aber ich glaube schon, dass viele Initiativen in der Richtung sinnvoll sind, weil wir eben auch aus der Hirnforschung wissen, dass wenn Menschen sich wohlfühlen oder wenn es Menschen gut geht, sie auch die beste Leistung erbringen können. Insofern gibt es im Gehirn durchaus einen Zusammenhang zwischen Gesundheit, Wellbeing und Performance und Leistung. Und dass das quasi kein Widerspruch sein muss, das finde ich an New Work sehr interessant.
Du hast einige Jahre in der Unternehmensberatung verbracht. Ich glaube, du bist eine Chinsey-Alumni, ja? Wie weit ist denn diese Branche aus deiner Sicht mit New Work? Ich war auch ein bisschen in dieser Branche unterwegs und habe da eine eher kritische Haltung. Aber wie denkst du drüber?
Ich glaube, es ist relativ schwer, bei dem Geschäftsmodell wirklich New Work zu leben. Ich glaube, die Ambitionen haben alle Unternehmensberatungen. Die Wirklichkeit ist dann oft eine andere. Also ich habe jetzt noch... Also ich glaube, dass es relativ illusorisch ist, zumindest bei dem aktuellen Modell, wie abgerechnet wird oder was auch die Anspruchshaltung ist, was dann geliefert wird. Also ich kenne viele CEOs, wenn die mit irgendwie McKinsey oder BCG arbeiten oder irgendwie so was in der Richtung. Wenn die dann am Freitagabend um 19 Uhr ein Problem feststellen, dann erwarten die sich, dass das am Montagmorgen gelöst ist. Und sonst, also insofern... gibt es ja auch so eine gewisse Anspruchsseite seitens der Klienten zu Recht bei den Preisen. Und insofern glaube ich, dass es relativ schwer ist, dies zu erreichen. Natürlich gibt es immer diese ganzen Wellbeing-Initiativen, weil man das Problem natürlich kennt. Aber ob das wirklich, also ich weiß nicht, die Berater im Homeoffice ist, glaube ich, ein Modell, was mittlerweile der Klient vielleicht nicht wirklich gerne sieht.
Was aber relativ dominant geworden ist, was man so hört, auch die Großen sind größtenteils im Homeoffice und wundert man sich schon, was da alles so passiert. Ich würde ja wieder noch eine andere Frage stellen. Der Begriff New Work, das Konzept, die Ideen dahinter, können die aus deiner Sicht in allen Branchen funktionieren, in allen Bereichen? Oder wo siehst du da die Limitationen? Es ist kein Geheimnis, dass wir sehr stark auch im Industrieumfeld unterwegs sind und da, ja, muss man natürlich schon auch ein bisschen differenzieren. Was denkst du dazu?
Ich glaube, ein großes Problem ist, man hat quasi New Work für die White-Collar-Workers und alle, die Blue-Collar machen, arbeiten so weiter wie bisher. Keine Ahnung, wenn ich irgendwo am Fließband stehe, macht das schon einen Unterschied, ob ich 8 Stunden am Fließband stehe oder 5. Wenn ich mein Gehirn benutze hauptsächlich und nicht meine Hände, dann kann ich vielleicht in 5 Stunden das schaffen, was ich sonst in 8 Stunden schaffen würde. sogar mit großer Wahrscheinlichkeit. Und insofern ist es ein bisschen, finde ich, führt es auch ein bisschen zu so einer Zweiklassengesellschaft, weil quasi die, die mit dem Gehirn arbeiten können, New Work machen und die, die quasi physisch anwesend sein müssen, eher nicht.
Das ist sehr spannend. Es ist ja mehrmals jetzt das Wort mit dem Gehirn arbeiten dann auch gefallen und dein Buch handelt ja auch sehr stark davon, wie man gehirnfreundlich arbeiten kann. Und dann würde ich gern fragen, also was ist denn gehirnfreundliches Arbeiten? Und vor allen Dingen für die Menschen, die dann auch also das hören und dann denken, gehirnfreundlich, das ist alles schön und gut. Was tut das mit dem Umsatz von einem Unternehmen? Also ist das irgendwie eine gute Idee, aber die Firmen leiden darunter? Wie siehst du das alles?
Gehirnfreundliches Arbeiten ist nach meiner Definition, dass man im Einklang mit dem Gehirn arbeitet, so wie es für das Gehirn wirklich gut ist, sodass man optimal seine Leistungsfähigkeit abrufen kann und nicht gegen das Gehirn arbeitet. Also viele Praktiken arbeiten ja wirklich gegen das Gehirn. Also wenn ich zum Beispiel die ganze Woche über 40 Meetings habe und nur von einem Zoom-Call in den nächsten gehe, dann ist das alles aber nicht gehirngerecht. Dann weiß ich schon, dass dieses Gehirn, was sich quasi in dieser Situation befindet, nicht optimal arbeiten kann. Oder wenn jemand zum Beispiel ganz starkem Stress ausgesetzt ist oder zu wenig schläft oder sich zu wenig bewegt, dann wissen wir, dass das dem Gehirn schadet. Und insofern ist gehirnfreundliches Arbeiten alles, was dem Gehirn hilft, optimal zu arbeiten. Und was macht das mit dem Umsatz? In den Beispielen in meinem Buch, ja?
Zwischenfrage, bevor du darauf eingehst, können wir das ein bisschen abstrahieren? Also was für Dinge sind gehirnfreundlich? Gibt es da Kategorien? Kann man das so pauschalieren, dass man sagt, alles, was in die und jene Richtung geht, ist tendenziell eher gehirnfreundlich? Mit den Meetings, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber was ist da die dahinterliegende Logik? Ist es der Wechsel der Themen? Ist es die zu große Routine? Oder kann man das, gibt es da Kategorien?
Es gibt Kategorien, also ich habe es in meinem Buch, also es gibt ja nicht irgendwie offiziell den Begriff gehirnfreundliches Arbeiten, also es ist ja nicht irgendwo definiert. Genau. Ich habe in meinem Buch im Grunde genommen so eine Art Blueprint erstellt, wo ich mir angeschaut habe, was müsste man eigentlich anders machen, damit die Gehirne optimal funktionieren. Und das kann ich ja mal kurz skizzieren. Also Punkt 1, man muss verstehen, dass unterschiedliche Gehirne unterschiedlich ticken. Das ist so, dass der Begriff der Neurosignature Diversity im Deutschen ist es übersetzt als Diversität der Denkstile. Das ist aus meiner Sicht ein absolut unterschätztes Thema, weil sich niemand damit beschäftigt, dass unterschiedliche Mitarbeiter unterschiedlich ticken und vielleicht ein ganz anderes Arbeitsumfeld brauchen, um effizient zu sein und auch sich wohlzufühlen. So, das ist so Punkt 1, fällt vielleicht unter den gröberen Begriff der Neurodiversität, wobei das ja sehr oft sofort mit Autismus und allen möglichen Labels verknüpft wird. Und ich sehe das eher in einem weiteren Sinne, jedes Gehirn ist anders. Ja, eben, also man muss quasi keine Diagnose haben, um Neurodiversität im Unternehmen zu brauchen. Der zweite Schritt ist, ich glaube, wir müssen weg von einer Anwesenheitskultur und hin zu einer Ergebniskultur. Also wir müssen uns von diesem Gedanken befreien, dass der 8 Stunden auf seinem Stuhl sitzt, der ist, der irgendwie die Leistung bringt und jemand, der 2 Stunden da ist, dann weniger leistet. Es kommt nicht oft quasi die Anwesenheit an oder die Länge der Meetings oder ob man jetzt irgendwie seinen Schlaf opfert für seinen Job, sondern es sollte eigentlich nur darum gehen, Results, yes or no. Ja? Habe ich jetzt irgendwie, hatte die Person das erreicht, was sie sollte? Check oder nicht check? Und davon sind wir ja weit entfernt, weil einfach sehr oft Arbeitsleistung in Stunden gemessen wird und nicht im Bezug auf das Ergebnis. Ja, also ich glaube, wir müssen hin zu einer Ergebniskultur, wo es vollkommen irrelevant ist, wann jemand arbeitet, wo jemand arbeitet, wie jemand arbeitet, sodass jeder dann sich sein eigenes gehirnfreundliches Arbeitsumfeld schaffen kann. Also ich zum Beispiel, ich habe ja keinen Boss, zum Glück. Und mir sagt ja niemand, wann ich zu arbeiten habe oder wie ich zu arbeiten habe. Ich kann irgendwie die verrücktesten Sachen machen an meinem Arbeitstag, das kontrolliert ja niemand. Aber wenn ich irgendwo im Büro sitze, dann ist ja die Definition, dass man irgendwie an seinem Schreibtisch zu sitzen hat und irgendwie busy aussehen sollte. So, also das ist so dieser Begriff der Ergebniskultur. Im nächsten Schritt ist es sehr wichtig, dass alle in den Flow-State kommen können. Wir wissen, dass das so der produktivste Gehirnzustand ist. Das heißt, ich muss wissen, wie komme ich in den Flow. Darüber machen sich ja die meisten Arbeitgeber null Gedanken. Wir denken ja nicht drüber nach, oh, wie kann ich ein Arbeitsumfeld schaffen, wo meine Mitarbeiter in den Flow kommen, weil wir wissen, dass wenn Menschen im Flow-Zustand sind, dass sie dann 5-mal produktiver sind im Durchschnitt. Die könnten also an einem Montag das schaffen, was andere in einer Woche schaffen. Der nächste Schritt ist das, was ich Neurobalance nenne. Da geht es darum, dass so Dinge wie, im Englischen nenne ich das Sport, Sleep, Snacks and Sunlight, dass quasi physisches Wellbeing das geistige Wohlbefinden beeinflusst und auch die Leistung. Also es macht einen Unterschied, ob ich mich bewege. Es macht einen Unterschied, ob ich genug schlafe. Es macht einen Unterschied, ob ich quasi den ganzen Tag in einem dunklen Büro sitze oder ob ich ausreichend Lichtimpulse bekomme. So, all diese Faktoren. Und dann gehe ich auch noch auf das Thema ein, dass wir einen Arbeitsplatz haben, der sehr stark für extrovertierte Menschen geschaffen ist. Also diese, keine Ahnung, irgendwelche Networking. Die meisten Führungskräfte müssen ja ständig auf irgendwelche Events, wo sie dann irgendwie noch abends beim Dinner networken müssen und sind ja irgendwie rund um die Uhr von Menschen umgeben. Und das führt aber dazu, dass die meisten Führungskräfte extrovertiert sind. Jetzt mag man meinen, das ist ja auch gut so, denn sie sollen sich ja mit den Menschen beschäftigen. Aber Studien zeigen, dass eben auch Introvertierte sehr gute Führungskräfte sein können. Manchmal sogar unter manchen Umständen bessere. Und die vertreibt man durch so eine Unternehmenskultur, wo man quasi nie seine Ruhe hat. Und die besten Ideen kommen den meisten Gehirnen, eben auch denen der Extrovertierten, in, ich nenne das im Englischen Silence and Solitude. Also wir brauchen auch ein bisschen Stille. Wir brauchen auch ein bisschen Luft, wo wir nicht die ganze Zeit unterbrochen werden von den Kollegen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit unseren Gehirnen, wenn wir unsere Familie vernachlässigen? Also unsere Gehirne sind sehr, sehr sozial und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir gute Beziehungen haben. Also die Menschen leben irgendwie 8 Jahre länger, wenn sie gute Beziehungen haben. Und insofern habe ich da auch 2 soziale Themen drin. Zum einen das Thema Trust und Psychological Safety und was quasi im Gehirn passiert, wenn man ein gutes Arbeitsumfeld hat. Zum anderen auch die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, es Eltern möglich zu machen, erfolgreich zu sein? Weil für die meisten Eltern von kleinen Kindern ist es ja eigentlich so, dass man automatisch für die meisten Jobs gar nicht in Frage kommt. Es sei denn, man möchte seine Kinder nur noch schlafend sehen. Genau, und final hatte ich dann noch das Thema von Groupthink, weil unsere Gehirne leider so ausgelegt sind, dass wir immer gerne mit allen einer Meinung sind und andersartige Meinungen dann weder schätzen noch fördern. Und das führt dann zu so einer Monokultur der Gedanken, wo eigentlich überhaupt keine Vielfalt an neuen Ideen mehr entsteht, wo es eigentlich immer der gleiche Einheitsbrei auf allen Kanälen läuft. Und ich glaube, dass wenn man unterschiedliche Gehirne einstellt und diese Diversität der Denkstile haben möchte, dass es dann ein großer Fehler ist, wenn man einen zu engen Meinungskorridor hat, der quasi erlaubt ist. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber du hattest gefragt.
Klingt. Also wir gehen ja in unserem Podcast gerne auch ein bisschen in die Tiefe.
Genau.
Weil gerade bei solchen Buzzwörtern immer ein bisschen die Gefahr besteht, dass man einfach da an der Oberfläche ist. Vielleicht noch die Nachfrage von Anne. Wie das Thema auf das Thema Umsatz sich, oder sagen wir nicht Umsatz, es ging zu hart, wirtschaftlicher Erfolg.
Die Bilanz ist super. Also man denkt ja oft, dass wenn man solche Wellbeing-Programme einführt, dass dann die Mitarbeiter nur noch mit Napping beschäftigt sind irgendwie und nur noch irgendwie joggen und gar nichts mehr leisten. Aber die Firmen, die ich für mein Buch interviewt habe, haben immer festgestellt, dass wenn sie solche Programme gestartet haben, dass sie dann tatsächlich eine Umsatzsteigerung hatten. Also ich habe in meinem Buch zum Beispiel den Stephen R. Stuhl, den CEO von Tower Pedal Boards and Electric Bikes. Und er hat zum Beispiel einen 5-Stunden-Tag eingeführt und hat dann seinen Umsatz, ich glaube, um 40% gesteigert unter dieser Prämisse. Also alle sind irgendwie um 13 Uhr nach Hause gegangen. Ich habe auch das Beispiel drin von Lasse Reingans hier in Deutschland, der ein ähnliches Modell, wenn quasi das gleiche Modell hat oder hatte zumindest. Microsoft hat das Gleiche gemacht, Perpetual Guardian. Ich habe verschiedene, auch größere Firmen im Buch. Und was das Interessante ist eben gerade im Gehirn, dass wenn wir uns gut fühlen, das Gehirn auch besser funktioniert, weil wir dann wirklich mehr Neurotransmitter produzieren. Also es ist ja oft so, dass wir unsere besten Ideen haben, wenn wir duschen zum Beispiel. Das ist ein Moment, wo wir uns wohlfühlen, wo wir unsere Ruhe haben, wo wir quasi nicht gestresst sind. Also zumindest für die meisten Menschen ist es so, wenn man in Ruhe duschen kann. Und da hat man dann oft die besten Ideen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das Gehirn eben dann optimal funktioniert, wenn man nicht in diesem Dauerhamsterrad ist. Und es geht ja meiner Meinung nach nicht darum, einfach anwesend zu sein, sondern wir sollten es ja eigentlich Unternehmenserfolg daran messen, wie viele gute Innovationen gibt es, wie verkauft sich das Produkt, was sind so die harten KPIs. Und ein Gehirn, was quasi voll da ist und leistungsfähig ist und ausgeruht ist und quasi optimal arbeiten kann, leistet natürlich mehr als eins, was müde ist, gelangweilt, gestresst oder einfach nicht voll fokussiert.
Friederike, bevor jetzt alle rausrennen, alle Arbeitgeber und Firmenduschen installieren zur Anregung von der ganzen Diskussion, ganz, ganz spannend in deinem Buch fanden wir, dass du dafür plädierst, dass man manchmal ein bisschen, und ich sage in Anführungsstrichen, Angst haben soll, wenn man arbeitet. Weshalb das?
Ja, also ich habe dieses Fun, Fear and Focus Modell, im Deutschen Freude, Furcht und Fokus. Und da geht es darum, dass wir in den Flow-Zustand kommen, wenn wir diese drei Faktoren haben, und zwar in der richtigen Balance. Und bei dem Fear-Faktor geht es nicht darum, irgendwie Angst vor dem Chef zu haben oder nachts nicht mehr schlafen zu können, weil man quasi so überfordert ist und gestresst, sondern es geht darum, dass wir die beste geistige Leistungsfähigkeit erreichen, wenn wir leicht überfordert sind. Das heißt, wenn wir so ein bisschen gestresst sind, wenn wir so ein bisschen nervös sind, wenn es ein bisschen schwierig ist, also wenn wir eine Herausforderung haben. Und Studien zeigen ja, dass die meisten Arbeitnehmer entweder gelangweilt oder gestresst sind bei der Arbeit. Also quasi weder, also wenige erreichen so diesen optimalen Zustand, wo man quasi für kurze Momente leicht überfordert ist. Und insofern, zu wenig Stress ist auch nicht gut. Da hat man Langeweile, das Gehirn macht nicht seine beste Performance. Zu viel Stress führt dazu, dass das Gehirn schrumpft und man auch nicht mehr klar denken kann. Das heißt, der Sweet Spot ist genau in diesem Zustand der leichten Überforderung. Dann wird Noradrenalin ausgeschüttet und das führt dann zu so einem Energiekick für das Gehirn.
Das, was du erklärst, klingt eigentlich sehr intuitiv, wenn man es jetzt mal so runterbricht. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, weil du es so toll erklärst. Warum tun sich denn Unternehmen so schwer, diese Dinge zu befolgen? Weil, dass sich ein Mensch wohlfühlen sollte und dass das auch solche Bedingungen sind, die du genannt hast, das ist eigentlich ja total nachvollziehbar. Da hat sich ja auch im Menschsein gar nicht so viel verändert. Wo hakt es aus deiner Sicht, dass du da so aus meiner Sicht so schlecht vorankommen?
Für mich ist das total klar, warum. Und zwar behaupte ich, es liegt am Neurogap oder Neurogap auf Deutsch. Ich habe mir Daten angeschaut von Führungskräften und habe festgestellt, dass die meisten Führungskräfte, die meisten Top-Manager, eine sogenannte Dopamin-Testosteron-Neurosignatur haben. Das heißt, die sind ehrgeizig, leistungsorientiert, voller Ambition, voller Energie und haben auch einen relativ hohen Stressspiegel, also nicht Stressspiegel, sondern eine hohe Stresstoleranz. Die fühlen sich da wohl. Das heißt, wenn die irgendwie voller Power mit vielen Meetings und langen Arbeitsstunden und viel Abwechslung ihren Arbeitsalltag gestalten, dann ist das für die quasi eigentlich ein Optimum. Die würden sich langweilen, wenn es nicht so wäre. Und die schaffen dann aber unbewusst, meiner Meinung nach, nicht unbedingt mit Absicht, ein Arbeitsumfeld, was für den Rest der Bevölkerung suboptimal ist. Weil es eben auch Menschen gibt mit eher einer Östrogen- oder Serotonin-Neurosignatur. Und da die Stresstoleranz, sozusagen der optimale persönliche Stresspunkt, viel niedriger ist. Das heißt, wir haben eine Überrepräsentation an Menschen in Führungspositionen, die extrem stresstolerant sind, eben mit dieser Dopamin-Testosteron-Neurosignatur. Das gilt übrigens für Männer und Frauen. Und die schaffen dann so ein High-Stress-Environment. Ich glaube nicht mit Absicht, sondern die glauben einfach, dass das das Beste für die Menschen ist. Und deswegen sage ich eben, wir brauchen Neurosignature-Diversity. Wir müssen aufpassen, weil alle Menschen unterschiedliche optimale Stresspunkte haben. Und man kann nicht von sich auf andere schließen.
Man kann nicht von sich auf andere schließen, was bei anderen Neurosignaturen gibt es, damit dann diejenigen, die jetzt Stress verursachen, auch ein bisschen einfühlsam werden können.
Ja, also im Buch stelle ich quasi 4 Gehirnsysteme vor, das Dopaminsystem. Wenn man eine aktive Dopaminsignatur hat, dann ist man sehr neugierig, voller Energie, voller Lebenslust, oft auch sehr charismatisch, sehr sprudelt quasi vor Energie. Das sind auch Personen, die relativ viel Stress verkraften und das in einer gewissen Weise auch fast brauchen. Also da hat man viele Sensation Seeker, die quasi den Nervenkitzel brauchen. Die würden sich langweilen in so einem total wellness-orientierten Schlafbüro. Ja, also die brauchen quasi so ein bisschen den Nervenkitzel. Dann haben wir Serotonin. Serotonin führt dazu, dass man sehr gewissenhaft ist, loyal, auch sich die Details anschaut und nicht nur irgendwie die 3 Top-Punkte, sondern dass man sich tief in ein Thema einarbeitet und auch wirklich Experte wird. Und Menschen mit einem aktiven Serotoninsystem haben oft einen niedrigeren optimalen Stresspunkt. Und viele Menschen denken, das sind irgendwie so die Langweiler, die Bürokraten, die irgendwelche trostlosen Bürojobs machen. Aber hier haben wir auch Schriftsteller, Wissenschaftler, Menschen, die sich quasi wirklich tief in ein Thema einarbeiten, Ingenieure, die wirklich im Detail ausrechnen, dass die Brücke nicht zusammenstürzt. Ja, das heißt, es sind sehr wichtige Personen. Oft werden die aber in Unternehmen überlastet mit zu hohen stressigen Arbeitsanforderungen. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass das quasi so ein bisschen das Yin und das Yang ist. Das sind komplementäre Skills und um wirklich eine gute Performance zu bringen, brauchen wir eben beide. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Testosteron. Testosteron macht uns durchsetzungsstark, ein bisschen tough, also ein bisschen machtbewusst, führt zu einem guten Selbstbewusstsein. Das sind oft Menschen, die auch so ein bisschen so ein Technikinteresse haben, sehr gut in Mathe sind oder Musik. Also es ist quasi es sind einfach Skills, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen mit einem eher aktiven Östrogensystem. Das sind Personen, die haben viel Empathie, haben sogenannte laterale Denken, also erkennen quasi Muster in Daten, die Menschen mit einer Testosteron-Neurosignatur eher übersehen würden, haben eine gute Intuition, Führungsstärke so im Sinne, dass sie sich wirklich auf die Menschen fokussieren. Und wenn wir uns das anschauen in einem Team, brauchen wir quasi alle 4. Und oft haben wir aber nur Dopamin und Testosteron an der Spitze und alle anderen fühlen sich unwohl. Und ich plädiere dafür, dass wir da mehr Respekt haben, dass wir mehr Verständnis dafür haben, dass es eben, dass wir nicht nur Neurosignature Diversity brauchen, weil es eben irgendwie nett von uns ist, sondern es bringt wirklich die bessere Performance, weil es komplementäre Skills sind. Das heißt, wenn da irgendwie eine dieser 4 Neurosignaturen fehlt, dann hat man natürlich auch ganz viele blinde Flecken.
Super spannend. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Digitalisierung? Die Digitalisierung hat ja auch was mit uns gemacht und hat Einfluss auch auf uns und unsere Gehirne. Das ist ja auch sehr offensichtlich, auch wissenschaftlich offensichtlich. Ich denke auch hier, dass manche Menschen so die Rolle und die Nutzung von Digitalisierung an manchen Stellen missinterpretieren. Was ist deine Einschätzung? Wo sind die Limitationen, wo sind die Chancen, hier etwas zu verbessern im Kontext der Digitalisierung?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, weniger ist mehr. Also ich bin ein absoluter Fan des hybriden Arbeitens. Ich glaube, dass es uns tatsächlich die Tür öffnet zu mehr gehirngerechtem Arbeiten und jedem die Möglichkeit eröffnet, so zu arbeiten, wie es für ihn am besten ist und nicht so, wie es für seinen Chef am besten ist. Trotzdem ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo irgendwie wir uns von physischen Meetings auf Zoom-Meetings umgestellt haben, die Menschen plötzlich irgendwie 15 Zoom-Calls am Tag in ihrem Kalender hatten. Und da ist oft weniger mehr. Also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass Videocalls im Vergleich zu einfachen Telefonaten eine schlechtere Kommunikation ermöglichen. Wir denken immer, mehr ist mehr. Wenn man sich noch sieht, dann kommuniziert man besser. Aber Studien zeigen, dass Voice Only den Videocalls zum Beispiel überlegen ist. Insofern ist da nicht immer mehr ist mehr ist mehr, sondern manchmal ist weniger mehr für unsere Gehirne. Und das gilt bei Technologie im ganz Besonderen, man muss sie gezielt einsetzen. Und wir wissen, dass natürlich soziale Medien und diese ganzen Dinge ein sehr hohes Suchtpotenzial haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man quasi versteht, wann ist es gut, sich dem auszusetzen. Ja, wo ist es sinnvoll? Man muss aber auch irgendwie Grenzen ziehen können. Und das fehlt, würde ich mal sagen, 99,99% der Menschen extrem schwer.
Kann man da in dem Zusammenhang sagen, dass das auch dann eine Frage der Bildung ist? Also dass Skills, also ein Skill Gap da besteht, wenn es um dieses gehirngerechte Arbeiten geht, weil einfach viele Menschen gar nicht ihre Fehler sehen und sich gar nicht dessen bewusst sind und natürlich auch viele Führungskräfte. Also dass man auch sozusagen das Thema thematisieren müsste als Bildungsthema.
Das Thema der, wie man mit digitalen Medien umgeht, oder?
Ja, das Thema, wie Digitalisierung eben auch Einfluss auf das Gehirn nimmt und wo die Grenzen liegen und wo man eben auch wieder nicht one size fits all anlegen darf. Weil es eben
ja. Also ich glaube, es ist natürlich schon so, dass es da ein Gefälle gibt. Es ist ja immer ganz faszinierend, dass viele von den Führungskräften im Silicon Valley, die diese ganzen Plattformen gestalten, ihre eigenen Kinder nicht in die Nähe eines Smartphones lassen. Es gibt ja einige irgendwie ganz lustige Videos von irgendwelchen irgendwie Top-Bossen bei Apple oder Google und so weiter, die sagen, dass sie ihre eigenen Kinder auf keine Weise erlauben würden, sich damit zu beschäftigen. Insofern glaube ich schon, dass die, die sich wirklich mit der Materie beschäftigen, sehr wohl erkannt haben, wie gefährlich das eigentlich für das Gehirn ist und das auch bewusst mit einkalkulieren, weil es eben einfach gut ist, wenn die Menschen möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Und ich glaube, es gibt da schon ein Bildungsgefälle. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Aber ich glaube schon, dass es eine wahrscheinlich eine Korrelation gibt zwischen Bildungsgrad und Anzahl der Stunden an you know, Fernsehkonsum, Social Media. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, weil viele Manager, die ich so sehe, hängen auch von morgens bis abends an ihrem Telefon, obwohl sie es eigentlich vielleicht besser wissen könnten.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn du sprichst, wenn wir jetzt vom Lernen sprechen, gibt es da irgendwelche Studien oder Ergebnisse, was das mit uns macht, mit dem Gehirn, wenn wir digital lernen?
Ja, es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass es nicht so gut ist wie das physische Lernen. Und dass es auch tatsächlich zum Beispiel einen Unterschied macht, ob ich ein Papierbuch lese oder ein digitales Buch, dass man beim Papierbuch die bessere Performance hat, dass man, wenn man per Hand schreibt, sich mehr merkt, als wenn man am Computer mitschreibt. Also die Statistiken, die ich gesehen habe, sind nicht besonders euphorisierend, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass digitales Lernen möglich ist, aber ich halte zum Beispiel selbst gar nichts davon, diese Digitalisierung der Schulen. Das halte ich für einen ziemlichen Schwachsinn. Weil wenn die Kinder quasi, wir wissen das zum Beispiel, wenn man die Handmotorik ausbildet, dass das Gehirn fördert. Also es gibt quasi Feedbackschleifen zwischen dem Körper und dem Gehirn. Und wenn ich das nicht rechtzeitig ausbilde und stattdessen die Kinder zu früh am Computer tippen lasse oder auf irgendwelchen Tablets lernen lasse, dann verkümmert diese Hand-Gehirn-Achse. Und insofern bin ich zum Beispiel insbesondere bei Kindern und Jugendlichen da eher skeptisch. Weil es ja, ist ja ständig irgendwie so ein Politikerwahlslogan, oh, Deutschland ist so dahinter zurück mit der Digitalisierung, wir brauchen dringend Tablets in den Schulen. Und ich denke mir immer, seid ihr alle verrückt geworden. So was für ein Riesenschwachsinn. Das ist ja nicht für die Kinder gut, das sieht einfach gut aus, klingt modern, alle Eltern finden es toll, meine Schule hat jetzt irgendwie neue Laptops für die Kinder. Aber was das eigentlich mit den Kindergehirnen macht, damit scheint sich niemand wirklich zu beschäftigen.
Okay, das ist eine sehr, sehr skeptische Einschätzung, die wir so tatsächlich noch nicht gehört haben im Podcast. Sehr spannend. Welche Rolle könnte denn dann die Digitalisierung in der Bildung einnehmen? Oder sagst du ganz prinzipiell, dass es eher schwierig ist?
Also ich glaube schon, dass da Potenzial ist. Also zum Beispiel hätte ich mir während der Lockdowns gewünscht, dass die Lehrer irgendwie digital Unterricht machen, statt irgendwie alle zu verschwinden und dann kriegen die Kinder irgendwelche Worksheets, die man dann ausdrucken muss. Das fand ich irgendwie auch absurd, wo ich mir denke, was hindert den Lehrer darin, sich eine Zoom-Kamera aufzustellen und dann seinen Unterricht zu machen? Ist mir bis heute unverständlich. Ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, die gut sind. Ich warne nur davor, dass man quasi die Basics vergisst, indem man glaubt, dass Digitalisierung immer irgendwie cool und toll und besser ist. Also zum Beispiel, wenn das Kind keine Schreibschrift ausgebildet hat, dann führt das auch im Gehirn quasi zu Schwachstellen. Das vergessen viele Leute. Oder es gibt ja auch diesen Trend in der Bildung, dass man irgendwie nichts mehr auswendig lernen muss, weil man kann es ja nachschlagen. Was aber auch dazu führt, dass das Gehirn verkümmert, weil einfach der Akt des Auswendiglernens das Gehirn strukturiert und fördert und quasi schneller und besser werden lässt. Das heißt, klar müssen die Kinder irgendwie, haben jetzt nicht wirklich den Mehrwert im Leben davon, Schillers Glocke auswendig zu können. Das sehe ich schon ein, dass das nicht unbedingt irgendwie life-changing sein muss. Aber das Auswendiglernen fördert im Gehirn die Ausreifung des Gehirns. Und insofern sind viele von diesen altmodischen Techniken für Kinder auch einfach sehr gut und sehr wertvoll. Und was mir nicht gefällt, ist, dass man sowas wegfallen lässt und dann stattdessen die Kinder eine halbe Stunde am Tablet irgendwelche Lernspiele machen lässt, die natürlich das Gehirn nicht in gleicher Weise reifen lassen.
Wie sieht es aus aber, wenn man jetzt in die Weiterbildung geht? Also wir haben ja dann die verschiedenen Neurosignaturen, die du dann auch erwähnt hast. Lernen die anders in der digitalen Welt?
Das ist eine gute Frage. Lernen die anders in der digitalen Welt? Sind mir keine Studien bekannt? Keine Ahnung. Also ich könnte jetzt Hypothesen aufstellen, was da unterschiedlich ist. Ich glaube schon, dass für Introvertierte zum Beispiel es ein großer Segen ist, dass man nicht jede Person irgendwie persönlich treffen muss. Lernen sie unterschiedlich? I don't know.
Es schreit nach einem späteren Podcast, wo wir das dann erforscht haben, Frederik. Also, und eine Buchidee.
Wenn man jetzt mal, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich aus unserem Podcast auch immer versuchen, so ein paar praktische Dinge mit rauszunehmen. Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, ey, im Alltag, das sind Sachen, die kann man sehr gut integrieren und jetzt vielleicht auch mal unabhängig vom Gehirntyp, die sind sinnvoll und ergeben Mehrwert. Würde dir da was einfallen?
Ach, da fällt mir tonnenweise was ein. Also erstens Bewegung. Das Beste für das Gehirn ist körperliche Bewegung. Wir denken immer, wir trainieren unseren Kopf, unsere Muskeln, wenn wir trainieren, aber in Wirklichkeit trainieren wir auch das Gehirn. Es wird Brain-Derived Neurotrophic Factor ausgeschüttet, was quasi das Wachstum neuer Nervenzellen anregt. Es gibt mehr Sauerstoff im Gehirn als Resultat. Wir haben einen Dopaminausstoß. Die Stresstoleranz im Gehirn wird erhöht. Insofern ist es ganz wichtig, sich zu bewegen für das Gehirn. Also es gibt zum Beispiel eine neue Stanford-Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, nachdem sie einen Spaziergang gemacht haben, ihre Kreativität um 60% steigern konnten. Ich meine, wow, ja, also da würde sich wahrscheinlich jedes Pharmaunternehmen freuen, wenn sie so eine Droge entwickeln könnten. Ja, und insofern sind es die einfachen Sachen. Ich würde wirklich anfangen, Bewegungen ins Leben zu integrieren. Ich mache das zum Beispiel immer, dass ich meine Calls beim Spazierengehen mache. Also da muss man quasi, es ist jetzt nicht der einzige Sport, den ich mache, aber das ist so eine ganz einfache, simple Sache, die eigentlich jeder machen kann. Warum muss ich irgendwo sitzen, während ich ein Gespräch führe? Warum muss ich mit meinen Mitarbeitern um so einen Konferenztisch sitzen? Warum machen wir nicht einfach einen Spaziergang zusammen? Und das zeigt doch oft, dass da viel bessere Ideen bei rauskommen und man quasi eine höhere Qualität der Gedanken erreicht. Das wäre jetzt eins. Das andere ist ausreichend Schlaf. Ich finde, man sollte sein Leben wirklich darum herumbauen, dass man ausreichend Schlaf bekommt und auch eine gute Schlafqualität erreicht. Das heißt, zum Beispiel das Handy abends auszuschalten. Ja, abends nicht so viele Lichtreize auf das Gehirn wirken zu lassen, sich tagsüber ausreichend zu bewegen. Alle stressigen Sachen empfehle ich immer am Morgen zu erledigen und nicht am Abend, weil man sonst so emotionalisiert ist, genau. Und insofern würde ich sagen, ich würde mit den Basics anfangen, also so mit der Neurobalance, Sport, Schlaf, Snacks, also quasi gesunde Ernährung. Da würde ich so auf so eine Non-Inflammatory Diet setzen. Da gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass das zum Beispiel Demenz vorbeugt, also wenig verarbeitete Lebensmittel und mehr nicht industriell verarbeitete Lebensmittel, wo man auch erkennt, was es ist, was man da isst, ja. Wo man irgendwie noch sehen kann, es hatte zwei Beine oder eben, ja, sowas in der Richtung. Damit würde ich anfangen.
Das ist, glaube ich, schon für viele eine ganze Menge und eine ganz große Herausforderung, da eine gewisse Disziplin walten zu lassen. Oder am Ende des Tages, wie du so schön auch gesagt hast, ist es ja auch sehr, sehr viel Menschenverstand. Wenn man es mal runterbricht und auch mal ein bisschen evolutionstheoretisch sich anguckt, ist es vermutlich tatsächlich viel Menschenverstand.
Ja.
Kommen so, ja, bitte.
Nein, ich habe nur gesagt, ja, ich stimme zu.
Genau. Wir kommen so langsam, Friederike, auch wenn es schwerfällt, denn es macht unglaublich viel Freude, mit dir zu diskutieren, zum Ende unseres Podcasts. Und da haben wir zwei Finalfragen, die wir all unseren Gästen stellen. Erste Frage kommt von mir. Wenn du so ein bisschen an die Zukunft denkst, was sind für dich persönlich die drei Prioritätsthemen, die für dich ganz besonders wichtig sind, wichtig werden in nächster Zukunft? Und die Frage ist sehr viel Spielraum, auf welcher Granularitätsstufe du das beantwortest.
Drei Sachen, ja?
Ja, gerne.
Also Punkt Nummer eins ist Digital Surveillance. Ich glaube, dass wir ein sehr hohes Risiko haben, uns in ein sozusagen totalitäres Überwachungssystem zu begeben, wenn wir da nicht aufpassen, weil einfach die neuen Technologien und die Digitalisierung da unheimlich viel Potenzial haben, die Menschen einfach rund um die Uhr zu tracken. Und das in falsche Hände gerät, ist, sind wir alle, man muss sich eigentlich nur anschauen, was zurzeit irgendwie so in China los ist. Dann zeigt er eigentlich, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, dass wir da ein Riesenproblem haben werden, wo wir, glaube ich, alle etwas wachsamer sein könnten. Das ist jetzt nicht so das positive Beispiel. Was fällt mir noch ein? Ich finde, dass wir als Gesellschaft wirklich mehr das Augenmerk auf die Kinder richten sollten. Ich finde, wir sind eine relativ, also die Kinder sind irgendwie nie Priorität, die haben keine Lobby. Das haben wir auch zum Beispiel in den letzten zwei Jahren gesehen, dass die Kinder nicht wirklich da, ich glaube, Herr Drosten hat neulich ein Interview gegeben und irgendwie hat er irgendwie gesagt, ja, wir dachten, dass wir weniger Widerstand, die Regierung dachte, sie würde weniger Widerstand haben, wenn sie die Kitas schließt, als wenn sie die Unternehmen schließen. Wo ich mir denke, so, okay. Ja, also es gibt, glaube ich, nicht so eine große Kinderlobby in Deutschland, wo man sagt, alles ist irgendwie für die Kinder ausgerichtet, gute Bildung, keine Ahnung. Ganz viele Schultoiletten sind dreckig, aber wir geben die Steuergelder aus für alle möglichen anderen Dinge. Und insofern finde ich, um wirklich zukunftsfähig zu sein, sollten wir wirklich eine perfekte Bildung machen, schauen, dass es den Kindern gut geht, dass es gesundes Essen in der Schule gibt, dass die Kinder sich bewegen können, dass sie es wirklich gut haben, weil die Studien, es gibt zum Beispiel so eine UNICEF-Studie, die immer gemacht wird, wie es den Kindern geht. Es ist fatal, wie viele Kinder selbstmordgefährdet sind. Ja, und wie viele psychische und körperliche Probleme haben. Und da finde ich, tun wir zu wenig. Das ist jetzt hier so eine Problemliste, aber gut. Und der dritte Punkt? Das sind eigentlich so meine, muss ich einen dritten Punkt machen?
Muss zwei ist auch gut.
Ja. Eine weitere Frage, die jetzt von N kommt.
Genau. Also bei mir, ich würde ganz gern wissen, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst und du könntest heute den Menschen eine Empfehlung geben, was sie unbedingt lernen sollten. Drei Sachen, die man lernen sollte für die Zukunft. In Stichpunkten mache ich es auch. Also
drei Dinge, die man lernen sollte. Also ich glaube, Punkt Nummer eins. Man sollte lernen, sein eigenes vegetatives Nervensystem zu kontrollieren. Also ich glaube, es ist sehr, sehr gut, wenn man in der Lage ist, sich zu entspannen. Egal, wie stressig das Leben ist, egal, wie viel schreckliche Menschen man vielleicht um sich herum hat. Es gibt ja Menschen, die können dann quasi abschalten und es gibt Menschen, die können das nicht. Und das kann man trainieren. Und insofern würde ich jedem ans Herz legen, zu lernen, sich in stressigen Situationen wieder zu entspannen und quasi diesen Stress Impuls wieder wegzunehmen, weil wir wissen, dass quasi das Gehirn unter chronischem Stress schrumpft, unter diesem Cortisol-Einfluss und dass es einfach wichtig ist, diesen Stress-Cycle zu unterbrechen. Und das wäre für mich Nummer eins, so master your own brain. Nummer zwei, was sollte man noch lernen? Ich finde, jeder sollte einen Sport lernen, weil das ist auch das Beste für das Gehirn, also wirklich sich bis ins Alter fit zu halten. Die Gesellschaft wird immer älter und ich sehe so viele alte Menschen, die sich irgendwie gar nicht mehr bewegen oder irgendwie glauben, Sport ist nur für Jüngere. Und es gibt ja auch wieder Beispiele von irgendwelchen 100-Jährigen, die Marathon laufen. Also ich glaube, das Potenzial hat jeder, seinen Körper gut zu behandeln. Und wir gehen natürlich in eine Richtung, dass die Alterspyramide immer weiter sich dann entwickelt, dass wir immer mehr ältere Menschen haben. Und wirklich, um fit zu bleiben, ist Sport natürlich super wichtig. Und Nummer 3, ich habe immer ein Problem mit dem dritten Punkt. Ich finde, wenn man die 2 Sachen macht, dann hat man eigentlich schon ein super zukunftsfähiges Gehirn.
Das ist Streamlining, nennt man das. Aus 3 nach 2. Das ist echt super.
Wir sagen ganz, ganz lieben Dank für deinen wunderbaren Impuls oder für die vielen Impulse, die du uns heute mitgegeben hast, unseren Hörern. Hat ganz viel Spaß gemacht. War ein sehr wertvolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht und euch weiter herzlichen Glückwunsch zu euren neuen Ratings bei eurem Podcast. Es geht ja alles in eine super tolle Richtung. Insofern danke, dass ich dabei sein durfte.
Also ich sage auch Dankeschön, liebe Friederike. Das war heute das Gespräch mit der Neurowissenschaftlerin, die zugleich Wall Street Journal Bestsellerin ist, Kardashian-Expertin, die dafür plädiert, für die besondere Gehirndroge der Spaziergang. Das war heute unser Gespräch mit Friederike Fabricius, Neurowissenschaftlerin und Vorreiterin für Neuroleadership und Bestseller-Autorin. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für einen Gast, der ebenso spannend ist wie Friederike heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und die, die öfters dabei sind, werden sich freuen, dass wir schon mit der Droge angefangen haben. Denn Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.